Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Sie kennen das sicher auch. Noch 2 Tage bis Weihnachten und es fehlt noch ein Geschenk. Dann der Gedanke, ein Buch muss her. Ein Ratgeber vielleicht? Uli Schaun ist Journalist und er hat recherchiert, dass viele der Titel, die im Sachbuch- und Ratgebersegment angeboten werden, fehlerhaft sind. Schrottbücher nennt er sie. Das Marketingkonzept der Menschen, die diese Bücher machen, das erklärt er so.
Die kaufen Autoren für Manuskripte, die bleiben dann im Dunkeln. Die wissen noch nicht einmal, was mit ihren Manuskripten gemacht wird. Wir haben eine von ihnen interviewt, Stefanie Dietz. Dafür kriegt ihr dann 300 Euro und macht ein Buchmanuskript. Dieses Manuskript können sie dann hochladen zu Amazon. Das ist sehr einfach dort. Das Buch wird produziert aus einer Word-Datei. Sie brauchen da gar nicht mehr viel machen. Da wird auch nicht mehr viel dran gemacht. Sie geben sich aber sehr viel Mühe mit den Texten, mit denen dieses Buch angepriesen wird. Lassen sich noch einen Autoren dazu einfallen. Ein computergeneriertes Foto kommt dann dazu. Und dann kaufen sie Rezensionen, Rezensenten ein, die das Buch hochloben mit 5 Sternen. Die Algorithmen sorgen dann dafür, dass das Buch ganz oben erscheint und dass sie auf das Buch aufmerksam werden und es eventuell kaufen in der letzten Minute kurz vor Weihnachten, weil sie irgendwas auf den Gabentisch legen wollen.
Das war Uli Schaun. Unser Gespräch über fehlerhafte Fachbücher auf dem deutschen Buchmarkt hören Sie in etwas mehr als 6 Minuten. Zuvor geht es um Schwarz um Weiß, um Gewinnen und Verlieren. Es geht um Schach und um den Roman Roderers Eröffnung. Geschrieben hat ihn der argentinische Autor Guillermo Martinez. Und natürlich öffnen wir auch heute ein Türchen unseres literarischen Adventskalenders. Das vorletzte mit der Nummer 22. Guillermo Martinez wurde 1962 in Argentinien geboren und er ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch promovierter Mathematiker. Und das merkt man seinen Büchern auch an. Bekannt geworden ist Guillermo Martinez mit dem Buch Die Pythagoras-Morde, ein Kriminalroman um die Geheimnisse der Logik. Seine erste Erzählung geschrieben hat er im Alter von nur 14 Jahren, 1976 war das, in dem Jahr, in dem die Militärdiktatur in Argentinien ihren Anfang nahm. Bis 1983 sind dort etwa 30.000 Menschen verschwunden. Über diese schwarzen Jahre hat Guillermo Martinez in seiner Erzählung Gewaltige Hölle geschrieben. Das Buch erschien auf Deutsch im Jahr 2009 und ein Jahr später, 2010, war Argentinien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und der Autor zu Gast auf dem blauen Sofa. Damals sagte er Folgendes über das Heimatland und die Jahre der Diktatur.
Ja, Gott sei Dank können wir darüber sprechen. Es hat sich einiges geändert in Argentinien seit der Rückkehr zur Demokratie. Und diese Erzählung mit dem Namen Gewaltige Hölle hat mit einem realen Ereignis zu tun, das am Ende der Diktatur stattfand, wo einige Massengräber entdeckt wurden in der Nähe von den Stränden der argentinischen Küste. Es wurden eine Reihe von Leichen gefunden, von Desaparecidos, von den Verschwundenen. Und die Militärs hatten nicht die Kraft, das zu verhindern, dass es ans Tageslicht kam. Aber die Menschenrechtsorganisationen haben auch nicht die notwendige Kraft gehabt, um dagegen vorzugehen. Es war eine sehr seltsame Situation, ja.
In dem Buch, das wir heute vorstellen, befasst Guillermo Martinez sich mit einem auf den ersten Blick unpolitischen Sujet. Denn sein Debüt Roderers Eröffnung aus dem Jahr 1992 erzählt vom Schachspiel. Die alte Geschichte von Genie und Wahnsinn. Es geht um 2 hochintelligente junge Männer, die sich bei einem Schachduell in einem argentinischen Dorf begegnen. Bettina Baltscheff hat den schmalen Roman Roderers Eröffnung gelesen.
Er hat besonders schöne Hände, dieser Gustavo Roderer. Während eines ersten gemeinsamen Schachspiels in einem argentinischen Dorfkrug fallen sie dem Erzähler gleich ins Auge. Dabei sollte er sich besser auf die Spielzüge seines Gegners konzentrieren, denn seine Annahme, den Neuankömmling leicht besiegen zu können, erweist sich als Trugschluss. Gustavo Roderer spielt eine komplexe Partie, der Erzähler kaum gewachsen ist.
Seine Züge wirken planlos. konfus. Bisweilen besetzte er irgendein entlegenes Feld oder bewegte eine scheinbar unwichtige Figur, sodass ich meine Pläne bis zu einem gewissen Punkt weiterverfolgen konnte. Doch nach kurzer Zeit merkte ich unweigerlich, dass Roderers Position sich unterdessen durch irgendeinen seiner Züge leicht verändert hatte. Beinahe unmerklich, aber ausreichend, um meine Kalkulationen zunichte zu machen. Und traf dies im Grunde nicht auch auf unsere ganze spätere Beziehung zu? Dieses Duell, bei dem ich der einzig Kämpfende war und nichts als Fehlschläge landete.
Es sind zwei hochintelligente junge Männer, die sich in Guillermo Martinez' Roman Roderers Eröffnung miteinander messen. Der namenlose Erzähler ist umgänglich, selbstsicher und im Gymnasium Jahrgangsbester. Dass er einmal Schriftsteller werden will, steht lange fest. Gustavo Roderer dagegen ist ein Einzelgänger, um seiner äußerlichen Schönheit willen zwar beliebt bei den Mädchen, aber kaum interessiert an seiner Umwelt. Statt dem Unterricht zu folgen, liest er unentwegt Texte über Philosophie, Geschichte und Wissenschaft. Nur einmal, als der Biologielehrer über zwei Arten der Intelligenz doziert, wird seine Aufmerksamkeit geweckt. Denn der meint, man müsse unterscheiden zwischen der gewöhnlichen Intelligenz, die alles Wissen wahllos in sich aufsauge, und der Intelligenz des Genies, die die vorgesehenen Bahnen verlasse und nicht selten in Wahnsinn oder Selbstmord ende. Dass der Erzähler sich mit gewöhnlicher Intelligenz zufrieden geben muss, wird ihm klar, als er Gustavo Roderer einmal besucht. Mit seiner Mutter haust er in einer heruntergekommenen Villa voller Bücher. Zwischen denen entspinnt sich ein Gespräch über einen Roman mit faustischen Zügen, der beide offenbar sehr beeindruckt hat. Gustavo Roderer treibt vor allem um, dass der Protagonist, ein gewisser Lindström, sich 24 Jahre Lebenszeit erkauft, um ein Kunstwerk zu vollenden. Seinem Besucher erklärt Roderer:
Ein wirklich Auserwählter wäre niemals auf solch einen Handel eingegangen, erhob seine Stimme. Und hätte der Teufel sich ihm gezeigt, wäre er in seinem wahren Gewande dem Feuer entstiegen und hätte ihm diese 24 Jahre angeboten. Dann hätte Lindström gesagt: Nein, nein, ich will sie nicht.
Wie sehr Gustavo Roderer hier auch über sich selber spricht, erweist sich dem Erzähler erst nach und nach. Zunächst revidiert er seinen Plan, Philosophie zu studieren, weil Roderer ihn davon überzeugt, dass die Mathematik die sinnvollere Wahl sei. Man könne sich auf naturwissenschaftliche Fakten schließlich eher verlassen als auf philosophische Denksysteme. Ein überraschender Rat, denn Roderer bricht die Schule ab, um sich ausgerechnet der Formulierung solch eines allumfassenden Denksystems zu widmen. Der Erzähler geht derweil zum Studium nach Buenos Aires, wo der Gedanke an Roderer ihn nicht loslässt.
In jedem freien Moment, wenn ich die Bücher zuklappte und ins Kino ging oder mit den anderen nach dem Essen noch lange im Speisesaal um den Tisch saß, befiel mich der unerträglich klare Gedanke, dass 1300 Kilometer entfernt Roderer über seinem Schreibtisch gebeugt war und während all der Minuten, in denen ich nichts tat, immer weiterdachte.
Auf wenig mehr als 100 Seiten behandelt Guillermo Martinez bedeutende Fragestellungen. Wie nähern wir uns der Wirklichkeit gedanklich an? Welchem Pfad sollen wir folgen? Dem der Geistes- oder dem der Naturwissenschaften? Und kann man sie überhaupt voneinander trennen? In langen Dialogen diskutieren der Erzähler und Roderer miteinander und dessen titelgebende Eröffnung bezieht sich dabei nicht nur auf das Schachspiel, sondern auch auf das von ihm entwickelte universelle Theoriegebäude. Das alles ist sehr elegant formuliert, allerdings bleiben die Figuren etwas blutleer und verharren in den ihnen zugewiesenen Funktionen als intellektuelle Gegenspieler. Die menschliche Tragik Gustavo Roderers, der mit seinem Genie an der Wirklichkeit scheitert, wird nur angedeutet. So, wenn er dem Erzähler in einem Brief erklärt, womit er hadert.
Was noch vor mir liegt, das letzte Problem, ist vielleicht das Schwierigste. Dem alten menschlichen Verstand diese neue Wissenschaft beizubringen. Bist du dir im Klaren über die teuflische Schwierigkeit, die darin liegt? Es ist nicht dasselbe, gesund zu sein und einen Kranken heilen zu können. Wie soll man dem Verstand begreifbar machen, was er niemals begreifen können wird? Wie kann es mir gelingen, mich verständlich zu machen? Bis dahin werde ich schutzlos sein, wünsche mir Glück. Ich trage eine Fackel des bestgehüteten Feuers und ich begebe mich damit in Regionen, die dem menschlichen Denken stets verschlossen waren.
Mit seiner literarischen Versuchsanordnung trifft Guillermo Martinez' Debütroman aus dem Jahr 1992 gerade in Zeiten von vermeintlich alternativen Fakten einen Nerv. Auch wenn es der Autor bei einer knappen und nüchternen Skizze belässt, verfehlt sie ihre Wirkung nicht, denn sie erinnert seine Leser schmerzlich an die Begrenztheit des menschlichen, des eigenen Vorstellungsvermögens. Am Ende, Roderer ist mittlerweile sterbenskrank, bittet er den Erzähler, er möge seine Erkenntnisse für ihn niederschreiben. Doch der lehnt ab. Seine Mutter wartet mit dem Abendessen. Das Genie wird vom Leben schachmatt gesetzt.
Bettina Baltscheff besprach den Roman des argentinischen Autors Guillermo Martinez, Roderers Eröffnung. Aus dem argentinischen Spanisch übertragen hat ihn Angelika Ammann. Als Taschenbuch ist er jetzt erschienen im Eichborn Verlag. 111 Seiten kosten 14 Euro. Dezember. Dieser Monat ist traditionell der umsatzstärkste Monat im deutschen Buchhandel. Und dass das so ist, liegt natürlich am Weihnachtsfest. Bereits vor Beginn der Pandemie lief ein nicht unwesentlicher Teil der weihnachtlichen Buchgeschäfte über das Online-Portal Amazon. Und die derzeitige Lage hat dazu geführt, dass so viele Menschen wie noch nie ihre Bücher online bestellen. Verlage und Publishing-Plattformen wissen das natürlich. Und einige von ihnen gehen so weit, für das Online-Geschäft Bücher zu produzieren, die im stationären Buchhandel keine Chance hätten. Sogenannte Schrottbücher. Der Journalist Uli Schaun hat zu diesem Phänomen eine Recherche für die ARD durchgeführt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und als erstes wollte ich von ihm wissen, was er unter einem Schrottbuch versteht.
Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in eine Buchhandlung und der Buchladen ist voll mit Konvoluten von Pferdeliebhaberinnen. Leute, die in Aktien investieren und das noch nie gemacht haben, schreiben über Aktieninvestitionen. Aus diesem Buchladen würden Sie schreiend wieder rauslaufen. Das sind für mich Trashbücher. Bücher, die nicht kuratiert sind, die nicht lektoriert sind, die nicht gut layoutet sind, die einfach so zusammengestoppelt wurden und aus Wissen, das man im Internet findet, gedruckt wurden.
Sie haben sich für Ihre Recherche unter anderem mit dem Publishing-Portal Empire of Books auseinandergesetzt. Wie grenzt es sich ab von Self-Publishing-Portalen?
Das funktioniert anders. Es ist nicht Self-Publishing. Die kaufen Autoren für Manuskripte, die bleiben dann im Dunkeln. Die wissen noch nicht einmal, was mit ihren Manuskripten gemacht wird. Wir haben eine von ihnen interviewt, Stefanie Dietz. Dafür kriegt ihr dann 300 Euro und macht ein Buchmanuskript. Dieses Manuskript können sie dann hochladen zu Amazon. Das ist sehr einfach dort. Das Buch wird produziert aus einer Word-Datei. Sie brauchen da gar nicht mehr viel machen. Da wird auch nicht mehr viel dran gemacht. Sie geben sich aber sehr viel Mühe mit den Texten, mit denen dieses Buch angepriesen wird. Lassen sich noch einen Autoren dazu einfallen. Ein computergeneriertes Foto kommt dann dazu. Und dann kaufen sie Rezensionen, Rezensenten ein, die das Buch hochloben mit 5 Sternen. Der Ataro Verlag aus Izmir, der ganz, ganz viele Bücher veröffentlicht, aber gar nicht als Ataro Verlag auftritt. Die Algorithmen sorgen dann dafür, dass das Buch ganz oben erscheint und dass sie auf das Buch aufmerksam werden und es eventuell kaufen in der letzten Minute kurz vor Weihnachten, weil sie irgendwas auf den Gabentisch legen wollen.
Dieses Portal Empire of Books, wie reagieren die denn generell auf Kritik von Journalisten wie Ihnen, die recherchieren und eben diese haarsträubenden Ergebnisse zutage fördern? Wie ist die Reaktion?
Bei uns haben sie noch nicht reagiert. Vorher haben sie die Auskünfte verweigert, als wir sie gefragt haben, ob sie sich auch interviewen lassen wollen. Das sind 3 Hamburger Jungs, sage ich jetzt mal. Und Amazon hat jetzt reagiert und da viele von den Fake-Autoren erstmal runtergenommen. Sie haben vorher reagiert auf einen Blogger, auf Jan Höpker, der diese Sachen schon recherchiert hat mit Drohbriefen von Anwaltskanzleien. Da wird also auch mit harten Bandagen gekämpft.
Diese Fake-Identitäten, die hinter diesen Trash-Büchern stehen, das kann ja dann theoretisch durchaus zu kuriosen Konstellationen führen. Beispielsweise, wenn eine Journalistin, ein Journalist diesen Autor, die Autorin dann anfragt, ist dergleichen denn schon mal vorgekommen? Wissen Sie da etwas?
Ja, das ist tatsächlich vorgekommen. Es gibt also eine angebliche Autorin namens Stefanie Lorenz. Sie hat eine eigene Webseite, von der nicht klar ist, wer sie angemeldet hat, hat ein offensichtlich computergeneriertes Foto. Und diese Frau ist von einer Journalistin der Wiener Presse interviewt worden. Und dann hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ein E-Mail-Interview war und die Kollegin die Frau nie gesehen hat. Und daraus lerne ich, dass sogar Leute, die eigentlich gelernt haben zu recherchieren, darauf reinfallen können. Wie denn Käuferinnen und Käufer das erkennen können. Sie müssen sich etwas mehr Zeit lassen. Sie können herausfinden, dass zum Beispiel der angebliche Autor sonst nirgendwo zu finden ist, was wirklich sehr merkwürdig ist. Zum Beispiel für ein Psychologen, der angeblich erfolgreich auch coacht. Das ist nicht normal, ja? Der ist doch erfunden.
Stichwort Amazon. Gerade was das Massengeschäft angeht, ist Amazon heute der größte Player auf dem deutschen Buchmarkt. Bereits jetzt beruht zum Beispiel die Bestsellerliste der Bild-Zeitung ausschließlich auf den Absatzzahlen von Amazon. Zum Vergleich, die Spiegel-Bestsellerliste, ungleich viel bekannter, beruht auf den Absatzzahlen des stationären Buchhandels. Dass positive Bewertungen auf Amazon mitunter gekauft sind, ist bekannt. Jetzt soll es im kommenden Mai eine Anpassung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb geben. Was ist denn da geplant?
Es ist geplant, dass explizit Bewertungen nicht gekauft werden dürfen. Der Rechtsanwalt, den wir interviewt haben, sagt aber, das sei im Grunde jetzt schon der Fall und das sei nur eine Präzisierung. Das Problem mit dem unlauteren Wettbewerb ist, dass die etablierten Verlage zögern, gegen diese Trashbücher vorzugehen, weil das nicht gut kommt in ihrer Strategie, wie sie in der Öffentlichkeit erscheinen wollen. Es gibt zum Beispiel den Gräfe und Unser Verlag, da ist ein Buch erschienen, ein seriöses Buch offenbar, über einen bestimmten Nerven und wie man sich da selbst heilen kann. Und es gibt ganz, ganz viele Bücher online, die wahrscheinlich nicht seriös sind und die hochgepusht werden mit 5-Sterne-Bewertungen, gekauften. Und Gräfe und Unser kommt dann unter ferne Liefen. Das ist das Problem mit dem unlauteren Wettbewerbsgesetz, dass es dann auch diejenigen Wettbewerber geben muss, die dagegen vorgehen.
Ulrich Schaun, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Uli Schaun, mit dem ich gesprochen habe über seine Recherchen zu Schrottbüchern auf dem deutschen Buchmarkt. Sein Beitrag Abzocke mit Schrottbüchern aus dem Wirtschaftsmagazin Plus Minus im Ersten können Sie in der ARD-Mediathek nachsehen.
Adventskalender. Hallo, ich bin Friederike Sittler, bei Deutschlandfunk Kultur für Hintergrund, Kultur und Politik zuständig. Und ich mag keine Geschenkgutscheine. Eigentlich. Denn diesmal muss es sein. Genderleicht, wie Sprache für alle elegant gelingt, von Christine Olderdissen, erscheint erst am 17. Januar im Duden Verlag. Geschlechtergerechte Sprache. Genderleicht ist nicht nur Titel des neuen Buches, sondern auch des Projekts im Journalistinnenbund, einem Verein für Frauen in den Medien, in dem ich mich engagiere. Wir wollten nicht mehr darüber diskutieren, ob Frauen in der Sprache vorkommen, sondern wie das generische Maskulinum meist über Bord geworfen und durch schöne, präzise, elegante Formulierungen ersetzt werden kann. Das umstrittene Gender-Sternchen für Menschen, die sich weder als Mann noch Frau definieren, kam in den letzten Jahren in der Diskussion mit großer Wucht dazu. Wie und wann es richtig verwendet wird, wann besser nicht und wie es nicht zum Vorwurf des vermeintlichen Genderwahns führen muss, das wird hier anschaulich erklärt. Christine Olderdissen hat eine wunderbare Art, über Sprache zu schreiben. Kreativ, präzise, gelassen und immer auch mit Augenzwinkern. Sie liebt das geschriebene Wort, will Frauen sichtbar machen und fordert Respekt für die geschlechtliche Vielfalt aller Menschen. Ich bin überzeugt, dass es auch für andere ein Vergnügen sein wird, sich auf 224 Seiten sprachlich bereichern zu lassen. Mit Kreativität und ohne Krampf gegen das Gender-Dilemma. Ich schenke es meiner Freundin Eva aus Studientagen. Anfang der 90er Jahre, als ich noch vehement meinte, Student zu sein, später Journalist, das reiche doch. Nächtelang habe ich im Kreis der neuen Freundinnen über Feminismus diskutiert und langsam wurde mir klar, dass auch ich nicht nur mitgemeint sein will als Frau. Eva und die anderen waren einfach überzeugender als das generische Maskulinum.
Friederike Sittler verschenkt das Buch Genderleicht von Christiane Olderdissen. Der Titel ist ab dem 17. Januar im Duden Verlag lieferbar. Angekündigt ist das Buch mit 224 Seiten für 16 Euro. Mit dieser Buchempfehlung geht der Büchermarkt zu Ende. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Nora Karches. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.